Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Unser Thema heute ist die Patientensteuerung und vielleicht ein bisschen auch das Primärarztsystem. Alle Welt spricht davon, die Politik auch, die Gesundheitspolitik. Denn Ziel ist es ja jetzt, die Gesundheitsversorgung von Patientinnen und Patienten effizienter zu machen. Unnötige Arzttermine vermeiden, Doppeluntersuchungen vermeiden. Die Fachärzte fürchten sich so ein bisschen vor Gatekeeping. Hausärzte brauchen Ideen, wie sie den zu erwartenden größeren Ansturm von Patienten bewältigen können. Alles ist eigentlich noch offen, doch manche Elemente der Patientensteuerung sind im Kleinen vielleicht längst entwickelt. Und dazu begrüße ich heute zwei Vertreter des Leipziger Gesundheitsnetzes. Zum einen begrüße ich Dr. Jürgen Flohr, Allgemeinmediziner und Vorstandsvorsitzender des Netzes. Hallo, Herr Dr. Flohr.
Hallo, Herr Gerloff.
Und ich begrüße Sebastian Klein, Netzmanager in Leipzig und Vorstandsmitglied des ADA-Bundesverbands Arzt, Praxis und Gesundheitsnetze. Hallo, Herr Klein.
Hallo, Herr Gerloff. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Dr. Flohr, möchten Sie vielleicht als erstes Ihre Person und dann das Netz vielleicht auch kurz vorstellen, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun?
Ja, mein Name ist Jürgen Flohr. Ich bin seit 2002 in Leipzig in der Gemeinschaftspraxis als Hausarzt niedergelassen, habe 2009 das Leipziger Gesundheitsnetz mitbegründet und darf es seitdem führen. Wir sind ein Zusammenschluss von ca. 150 Haus- und Fachärzten in über 100 Praxen in Leipzig und Umgebung.
Ganz schön groß schon, ja. Jetzt sind Sie dran, Herr Klein. Wollen Sie sich kurz vorstellen und Ihre Aufgabe im Netz?
Sehr gerne. Ja, nachdem der Dr. Flohr das 2009 gegründet hat, das Netz, war dann 2011 die erste Geschäftsstelle in Betrieb und deren Leiter bin ich seit der Zeit, Netzmanager, 42 Jahre alt. Vielleicht noch interessant, ich komme ursprünglich aus der IT, habe Informatik studiert und bin deswegen ganz gut vertraut mit Prozessen und Abläufen. Und die Stärke kann ich hier ab und zu auch ganz gut ausspielen, auch in einem immer digital werdenden Gesundheitswesen.
Ja, ich habe gerade gesehen in der Website des Praxisnetzes, Sie sind auch für Webdesign zuständig. Also das Know-how ist offensichtlich tiefgehend in Sachen IT. Herr Dr. Flohr, braucht jedes Gesundheitsnetz, jedes Ärztenetz einen Herrn Klein, sprich einen versierten Netzmanager, der die Fäden zusammenhält?
Ja, ich denke, das ist ganz zwingend erforderlich, um einfach eine Qualität liefern zu können. Früher haben ja die Ärztenetze sozusagen, so wie wir auch angefangen haben, das in der Freizeit zu machen, mit in der Mittagspause zwischen Patienten, Behandlung sich zusammenzusetzen, Prozesse zu besprechen. Und wenn man eine gewisse Größe hat und eine gewisse Professionalität erreichen will, braucht man schon ein festes Netzmanagement. Wir haben mit Herrn Klein ein besonderes Glück, eben wie gesagt, wie er bereits erwähnt hat, einen ITler zu haben. Das kommt uns im Moment hervorragend zugute. Und ich denke schon, dass eine Geschäftsstelle mit dem festen Ansprechpartner ist das A und O.
Ja gut, genug der Blumen für Herrn Klein. Jetzt steigen wir ins Thema ein. Vielleicht auch nochmal, Herr Dr. Flohr, wie nehmen Sie als Allgemeinmediziner, aber auch als Netzvorstand in Leipzig die politische Debatte über eine verbesserte Patientensteuerung und ein Primärarztsystem wahr?
Ich denke, eine verbesserte Patientensteuerung ist zwingend notwendig, insbesondere auch, weil wir sozusagen überrannt werden, sowohl die Hausärzte als auch die Fachärzte und neben der Bürokratie natürlich noch viele andere Dinge erfüllen müssen oder leisten müssen.
Ist denn aus Berlin da der Stein der Weisen zu erwarten, der Ihnen in den Praxen im Gesundheitsnetz weiterhilft? Herr Klein, Sie sind ja als über den Bundesverband Deutscher Arztnetze in Berlin fest verdrahtet. Wie würden Sie die Lage einschätzen, soweit sie überhaupt mit der neuen Gesundheitsministerin schon einschätzbar ist? Das ist ja noch die Frage.
Oh, die Frage, wo es genau hingeht und wie es ausgestaltet ist im Detail. Also grundsätzlich muss man sagen, es gibt ja immer eine unqualifizierte Patientensteuerung, wenn gar nichts passiert, denn der Patient wird dann selber die Arztpraxis aufsuchen. Sie wissen das selber alle, wenn man krank ist, ist man in der Regel selbst ein Notfall für sich. Und wir haben natürlich auch heute schon durch Anfahrtswege von zum Teil 70 Kilometer bei unseren Kardiologen im Netz oder mehr oder durch noch schlimmer Lotteriesysteme, wo nur noch ein Tag im Quartal überhaupt eine Terminvergabe in einer bestimmten Arztpraxis erfolgen kann. Und nach dem First-Come, First-Serve-Prinzip, dass da natürlich eine gewisse Unfairness entsteht. Also in der Steuerung haben wir immer, ob wir es wollen oder nicht. Und wenn wir jetzt die Regeln innerärztlich nochmal besser festlegen, umso besser. Und da kommen wir nachher vielleicht dazu. Viele Geschichten wurden ja auch schon in Netzen erprobt und haben sich als gut erwiesen und können dann auch in die Regelversorgung sicherlich übernommen werden. Mhm. Wir starten ja nicht bei null.
Ja, genau, das ist die nächste Frage. Herr Dr. Flohr, Praxis- und Gesundheitsnetze sind ja dafür bekannt, dass sich die Ärztinnen und Ärzte zusammentun, um die Versorgung effizienter zu organisieren. Sie sind seit Jahren ein anerkanntes Netz, wenn ich das richtig verfolgt habe. Wie sind Sie in Sachen Patientensteuerung unterwegs? Vielleicht erstmal global, nachher steigen wir dann nochmal tiefer ins Detail ein.
Ja, wir versuchen schon, unsere Patienten innerhalb des Netzes zu steuern. Die Gründungsidee ist ja auch damals 2009 gewesen, genau sozusagen Patienten zu steuern innerhalb eines Netzes, sodass der richtige Patient beim richtigen Facharzt landet und auch natürlich in der entsprechenden Zeit, je nach Dringlichkeit. Und so haben wir bereits 2011 ein Steuerungssystem für uns damals eingeführt mit der sogenannten ABC-Regelung nach Dringlichkeit, damals noch mit einem Netzstempel versehen, wo wir in diesem Rahmen die Schwestern auch geschult hatten, an den Anmeldetresen bei den Fachärzten, sodass diese gewusst haben, wenn Patienten kommen mit einer A-Regelung innerhalb von 2 Tagen, brauchen die einen Termin. Mhm. Das setzt natürlich voraus, dass man sich gut kennt, sozusagen, dass man auch weiß, wenn der Patient vom Hausarzt kommt mit einer Dringlichkeitsregelung, dann ist es wirklich ein dringlicher Patient.
Mhm. Ist das denn, was Sie da machen, eine Art privates Primärarztsystem oder weichen Sie von dieser Idee ab? Vielleicht jetzt Herr Klein?
Ja, insofern ist es kein privates Primärarztsystem. Es gibt natürlich Netze. Wir haben 2011 damit natürlich auch gestartet, das Ganze in IV-Verträge zu verpacken, dass es diesen Steuerungsprimärarzt gibt, Bezugsarzt, wie auch immer man das nennt. Ja. Also das Konzept ist etabliert. Wir sind ja sogar noch weitergegangen in verschiedenen Netzen, 2018 dann mit Innovationsfondsprojekt Rubin dann auch einen Lotsen anzubinden, der noch weiter steuert als nur im SGB V, sondern auch noch in den anderen Sozialgesetzbüchern. Und das hat sich schon als sehr sinnvoll erwiesen. Ich hatte gestern erst einen Schwesternstammtisch, die mich gefragt haben, warum es denn diesen Lotsen noch nicht im BBM-System gibt.
Ah, okay. Also das ist schon so eine Art Primärarztsystem, aber eben more sophisticated, wenn man so will.
Ich möchte nochmal ergänzen, ja? Was der Dr. Flohr gesagt hat, das ist ganz wichtig. Egal, ob wir jetzt von Technik, Tools und Überweisungssystemen sprechen, am Ende ist es ja wichtig, dass, und das geht eben an dem Netz sehr, sehr gut, dass man weiß, was der Fachkollege macht. Also dass zum Beispiel kein psychotherapeutischer Patient beim Facharzt für Psychiatrie aufschlägt. Ja. Oder meinetwegen ein Hausarzt überweist zum Neurologen ohne EMG-Möglichkeit bei dem Carpal-Tunnel-Syndrom. Also wissen, was der andere macht, setzt schon mal alles voraus, was dann Steuerung erstmal nur umsetzt, operativ. Mhm. Und dann das Zweite ist natürlich das Vertrauen unter den Kollegen. Wenn wir jetzt über die EPA vielleicht noch sprechen, dann ist es natürlich ein himmelweiter Unterschied, ob der Hausarzt weiß, der Facharztbefund von dem Kollegen, da verlasse ich mich drauf, das werde ich jetzt nicht mal eine Doppeluntersuchung anstellen. Ja? Also das ist in dem Netz einfach gegeben, jeder kennt jeden und weiß, was der andere macht.
Werbung.
Neben dem Alltag in der Praxis oder Apotheke noch Zeit für sich und die Familie zu finden, ist eine wertvolle Investition. Setzen Sie auch bei Ihrer Geldanlage die richtigen Prioritäten. Lassen Sie Ihr Vermögen professionell von der APO-Bank anlegen. Jetzt informieren unter www.apobank.de/Vermögensverwaltung.
Ah ja, okay. Und wie organisieren Sie sich da im Netz? Patientensteuerung heißt ja nicht, wenn die Kollegin aus dem Netz einen Patienten überweist, dann muss der dringend sein. Sie haben gesagt, Sie haben die ABC-Regelung, aber es gehört ja trotzdem noch ein bisschen mehr dazu. Herr Dr. Flohr, wie sind Sie da tiefer ins Detail eingestiegen im Netz?
Haben wir am Anfang uns überlegt, wie kann das stattfinden. Wie gesagt, der Riesenvorteil ist, wir kennen uns alle und haben dann Arbeitsgruppen gegründet und haben versucht, das auf eine Ebene von Behandlungsfahrten zu stellen, wo wir sozusagen im Rahmen der Arbeitsgruppe erarbeitet haben, welche Befunde braucht der Facharzt vom Hausarzt, was kann der Hausarzt im Vorfeld an Diagnostik gewährleisten, um zum Beispiel dann eben doppelt oder dreifache Termine beim Facharzt zu vermeiden. Mhm. Ziel ist eigentlich gewesen, dass jede Fachgruppe so ein bisschen definiert, was sie vom Hausarzt eben für Ergebnisse, für Untersuchungen brauchen. Da könnte man die im Vorfeld auch schon mal hinschicken, wo jemand drüber guckt und sagen kann, es ist jetzt dringend oder es fehlt noch die und die Voruntersuchung, weil ja die Ressource Facharzt schon immer knapp gewesen ist und jetzt eigentlich letztendlich noch knapper wird. Und da haben sich eben unsere Behandlungspfade als sehr sinnvoll erwiesen.
Also diese übliche Hin- und Herschieberei, wer macht jetzt welchen Laborwert, das haben Sie schon alles geklärt, weil das ist ja manchmal, ja, und da geht dann mein Wirtschaftlichkeitsbonus verloren, dann soll das doch der Hausarzt lieber machen. Da haben Sie eine klare Arbeitsteilung.
Also muss man sich in einer Arbeitsgruppe zusammensetzen, um genau das zu erklären. Und das kann auch ein Ergebnis, oder ist auch häufig ein Ergebnis einer Arbeitsgruppensitzung, genau sagen, was ist möglich. Laborbonus hin und Laborbonus her, ich glaube, im Moment ist er jetzt eh nicht relevant.
Also wenn ich noch ergänzen darf,
ja, gerne.
Und wieder rein bei der Terminvereinbarungsmöglichkeit, haben wir ja gesagt, geht das ja weit über APC-Systeme hinaus, die jetzt mit dem Hausarztvermittlungsfall auch inzwischen im EBM übernommen wurden, nebenbei gesagt. Und da haben Netze jetzt, wenn ich an den Bundesverband denke, ganz viele regionale tolle Lösungen entwickelt. Ja, ich denke da zum Beispiel an den Siegerländer Terminpool, die eine eigene elektronische Lösung entwickelt haben, um dann wirklich Termine auch zu vereinbaren mit Praxisschnittstelle. Ja, ich denke da an Gesundheitskiosk wie Ärztenetz Solimed, die darüber auch Facharzttermine buchen können. Und bei uns, das muss jedes Netz natürlich ganz für sich entscheiden, haben wir festgestellt, es war schon so viele heterogene Terminvereinbarungsmöglichkeiten bei unseren Fachärzten vorhanden, dass es am zweckmäßigsten war jetzt fürs Erste, eine Direktkontaktliste zu pflegen. Die gibt es auch schon seit vielen Jahren. Und da ist dann die üblichen Mobilfunk-Geheimnummern, Zuweiserportal, je nachdem, wie der Facharzt das gerne hätte, seine Zugangsmöglichkeit hinterlegt für Sie, Hausärzte im Netz.
Und für wie viele Indikationen haben Sie schon Behandlungspfade da erarbeitet?
Ja, also ich glaube 15 sind es im Moment. Den letzten haben wir am Mittwoch fertiggestellt, den letzten Behandlungspfad. Also wird es nur 16 sein.
Wollen Sie ein paar Indikationen nennen?
Ja, wir haben jetzt gerade aktuell zum gradiale Amyloidose einen Behandlungspfad gemacht. Davor für so chronische Niereninsuffizienz, Behandlungspfad Rückenschmerz, Diabetes mellitus und ein ganz großer Behandlungspfad ist Herzinsuffizienz.
Ja, klar. Und wie viel Zeit oder Mühe kostet das?
Also wichtig ist, wir haben die Erfahrung gesammelt, Sie müssen interdisziplinär und intersektoral arbeiten. Also bei uns in Arbeitsgruppen bestehen meist aus 5 bis 6 Kollegen, also Hausärzte, Fachärzte und dazu, wenn notwendig, die klinischen Kollegen, um einfach zu wissen, wer hat welche Rahmenbedingungen und wer kann was leisten. Ziel ist immer innerhalb von 3 Arbeitsgruppensitzungen so einen Behandlungspfad fertig zu bekommen. Also es gibt immer erst ein Treffen vor Ort. Meistens kennen sich die Kollegen schon, weil sie ja untereinander oder schon zusammen miteinander arbeiten. So fällt die ganze Vorstellungsrunde weg und man kann sozusagen direkt ins Thema einsteigen. Dann gibt es einen zweiten Termin im Rahmen einer virtuellen, also des Team-Meetings zum Beispiel. Und der dritte ist wieder vor Ort, so wie am Mittwoch auch. Und da gibt es dann am Schluss eine Zusammenfassung. Herr Klein visualisiert das, deswegen finden Sie die Behandlungspfade auf unserer Website auch gut visualisiert dargestellt. Und am Schluss wird er freigegeben, von den Kollegen nochmal unterzeichnet und dann ins Netz gestellt. Und ganz wichtig ist, im Rahmen unserer Fortbildungsveranstaltung, wo wir jetzt jährlich ungefähr 1000 Teilnehmer haben, dass man diese Pfade vorstellt, dass sie also nicht nur innerhalb des Netzes, sondern auch von den Kollegen außerhalb des Netzes gefunden werden können und sozusagen übernommen werden. So ein bisschen ein Schmeckchen, also was sehr Positives ist innerhalb des Netzes. Wir haben von den Kollegen die Telefonnummern oder die Durchschlagnummern drin stehen. Die sind, wie gesagt, nicht veröffentlicht, aber für netzinterne Pfade zur Verfügung, sodass man auch weiß, wie man anrufen kann und wer seine Subspezialisierung zum Beispiel auf dem Gebiet hält.
Ah ja, ja, sehr spannend. Also Klinik ist immer mit dabei.
Klinik ist immer dabei. Genau, da darf ich mal ergänzen. Wir haben ja einen Pfad, der heißt Notfalleinweisungspfad. Da ist ein strukturierter Überleitungsbogen, den es im Übrigen auch an ganz vielen anderen Netzen gibt, zum Beispiel Ärztenetz Lippe, da heißt er dann lippischer Laufzettel, ganz nett formuliert. Und Sie werden es niemals schaffen, an einem Tisch 5 Leipziger Kliniken die Notfallaufnahmeleiter zusammenzubringen, wenn Sie nicht eine neutrale Plattform haben. Und die stellt einfach das Ärztenetz dar. Wir haben kein wirtschaftliches Interesse, eine Klinik zu bevorzugen. Und damit wären wir da auch als neutraler Vermittler und als Moderator bei solchen Pfaden ganz gerne wahrgenommen.
Und wenn wir jetzt also diese 15 Behandlungspfade haben für die wichtigsten Indikationen, haben Sie ja jetzt eben gerade gesagt, also Herzinsuffizienz vielleicht als Highlight oder als besonders häufig genutzter. Was ist dann die Folge für die Kolleginnen und Kollegen im Gesundheitsnetz? Zählen Sie dann weniger Arzt-Patienten-Kontakte je Patient als im Durchschnitt in Deutschland? Herr Klein, führen Sie als Netzmanager eine Statistik?
Das ist ein Riesenthema, was Sie da aufmachen. Wie kann man das Controlling von Behandlungsfaden sicherstellen? Und eine Blaupause und eine perfekte Lösung hat noch niemand dafür entwickelt. Ja, das würde ja bedingen, dass die PVS-Systeme komplett mit Schnittstellen versehen werden und transparent werden und der Weg des Patienten haargenau verfolgt werden könnte. Wir müssen mal schauen, was da mit der EPA noch zukünftig möglich ist und den Forschungsmöglichkeiten. Mhm. Aber Stand heute können wir zumindest messen, dass wir alle 2 Jahre eine gemeinsame Patientenbefragung machen. Also das macht bei uns QM-mäßig nicht mehr jede Einzelpraxis. Und darin sehen wir schon eine Zufriedenheit mit der Terminvergabe.
Ah ja.
Auf der anderen Seite, Thema Patientensteuerung, sehen wir eine große Unzufriedenheit mit der telefonischen Erreichbarkeit von allen Praxen und haben da auch wieder eine Handlungsmöglichkeit entdeckt.
Ah ja, sehr gut. Da ist ja einiges im Moment im Gange, was da an Möglichkeiten gibt. Sie wollen noch was ergänzen, Herr Dr. Flohr.
Ja, was man nicht vergessen darf, ist auch diese Pfade müssen ständig überarbeitet werden. Ne? Dass es immer wieder neue Leitlinien gibt. Und gerade im Bereich der Allgemeinmedizin ist das Portfolio der Leitlinien ja riesig groß. Und die Idee dieser Pfade ist unter anderem, sich mit den regionalen Spezialisten zusammenzusetzen und für die Region zu gucken, was übernehme ich aus den aktuellen Leitlinien heraus. So ein bisschen ein Zusammenspiel der verschiedenen einzelnen Leitlinien der einzelnen Gesellschaften, sodass wir etwas Praktikables haben und ich nicht 180 Seiten für 20 Indikatoren lesen muss und überarbeiten muss. Das ist eigentlich für mich ein Riesenvorteil.
Ah, okay. Und wenn wir jetzt auf die Wartezeiten gucken, das ist ja im Moment für die Krankenkassen das Riesenthema und die behaupten dann ja immer, die Ärzte würden dann lieber Privatpatienten behandeln als die dringenden Kassenpatienten. Schaffen Sie das tatsächlich dann, wenn es dringend ist, dass jeder Patient dann auch relativ schnell versorgt wird?
Ob wir jeden Patienten viel schneller steuern können, das glaube ich nicht. Aber es passiert auf alle Fälle wesentlich effizienter und effektiver. Und wie gesagt, dadurch, dass wir uns untereinander kennen und die Kollegen auch sozusagen anrufen können, kann man auch viele Dinge noch am Telefon besprechen, im Vorfeld an Diagnostik, sodass dann auch schnelle Termine vergeben werden können.
Mhm. Haben Sie da auch IT ordentlich im Einsatz, Herr Klein?
Sehr viel Behandlungspfade haben wir keine IT. Ich hatte letztens die Frage auch auf der Bundesverbandsebene. Ist es denn geplant, in der EPA zum Beispiel diese abzubilden, diese Prozesse in Behandlungspfaden oder auch in IV-Verträgen rein, zum Beispiel Einschreibeprozesse? Und das wurde leider nicht berücksichtigt. Aber das wäre mal ein Punkt, für die EPA als Plattform dienen könnte.
Ja, in der Politik heißt es ja oft, Hausärztinnen und Hausärzte können das gar nicht stemmen, wenn die Patienten immer zuerst zu Ihnen kommen. Nun sind Sie ein Netz in einer Großstadt. Leipzig ist ja eine der größten Städte in Deutschland. Das heißt, die Versorgungsdichte von Hausärzten dürfte einigermaßen gut sein. Also ist das kein Problem, wenn Sie das so organisieren, dass die Patienten zuerst zu Ihnen kommen?
Ich denke, es ist machbar, setzt aber voraus, dass wahrscheinlich in vielen Praxen sich auch die Abläufe ändern müssen. Wir werden digitale Helfer einsetzen müssen, also Co-Piloten, zum Beispiel Telefonanrufbeantworter. Wir werden gucken müssen, ob wir sozusagen auch die Physician Assistants einsetzen oder spezialisierte Schwestern, sodass im Vorfeld ein bisschen eine Selektion erfolgen kann und nicht jeder Patient vom Arzt gesehen werden muss. Wie die Ausführungsbedingungen sind, glaube ich, die sind von der Politik noch nicht vorgegeben, aber vielleicht wird es Rahmenbedingungen geben und die wird dann jede Praxis für sich individuell umsetzen.
Mhm. Also da gibt es keine genauen Netzvorgaben, sondern da ist dann die Freiberuflichkeit dann immer noch, die im Vordergrund steht. Okay.
Also ich darf ergänzen, wir haben ja auch Statistiken darüber, jeder vierte Leipziger in unseren Praxen sucht neben seinem Hausarzt noch mindestens eine weitere Hausarztpraxis auf. Das ist natürlich auch typisch für eine Großstadt.
Aha.
Ja, das ist ganz normal und die Frage ist aber, diese Mehrpatientenfälle, die jetzt bei einem Primärarzt, der dann gewählt wird, auftreten, eben immer zu einem Arzt-Patienten-Kontakt führen müssen oder nicht einfach zu einem Praxiskontakt, wie Dr. Flohr das gesagt hat.
Also machen die Patienten das eigentlich mit? Nehmen die das an? Sie haben jetzt gesagt, es gibt viele, also 25%, das ist ja ganz schön viel, die eben 2 Hausarztpraxen haben. Und wie ist es, gehen die dann vielleicht doch auch weiterhin direkt zum Facharzt? Oder ist das so, dass sie im Netz so gut organisiert sind, dass die gar nicht mehr auf den Gedanken kommen, dass sie da versuchen, direkt beim Facharzt einen Termin zu bekommen?
Also ganz auf Null werden wir das nicht bekommen, ne? Weil wir auch strukturelle Gründe. Also denken Sie bitte an diabetologische Schwerpunktpraxen, die auch eine tolle Arbeit machen, aber formell als Hausarztpraxen dienen.
Ja, klar.
Mhm. Da müssen wir mitdenken.
Ja, das ist klar.
Das zum einen und zum anderen ist es ja so, dass viele Patienten, die chronisch erkrankt sind, natürlich im Rahmen der DMP ihre Standardtermine viertel- und halbjährlich beim Facharzt haben. Mhm. dann ist für mich jetzt immer noch die Frage, muss ich die jetzt im Vorfeld nochmal sehen, um ihnen eine Überweisung zu erstellen, weil es eigentlich eine chronische Erkrankung ist und der Termin vom Facharzt ja bereits vorgegeben worden ist. Mhm. Also wo ich mich gar nicht um die Steuerung kümmern muss, sondern sozusagen Patient schon über die Facharztschiene gesteuert wird.
Also da haben Sie aber so organisiert, dass dann Sie als Hausarzt dann vielleicht hinterher trotzdem einen Arztbrief bekommen, obwohl da keine Überweisung war. Das ist organisiert.
Das ist organisiert, ja.
Okay. Also da haben Sie auch gewisse, sagen wir, feste Regeln. Das habe ich jetzt verstanden. Und die Patienten nehmen das soweit auch an, außer wenn vielleicht es einen Grund gibt, dass sie sowieso regelmäßig zum Facharzt gehen. Eine rechtliche Handhabe haben Sie ja nicht direkt dafür. Aber es ist ja auch immer eine Sache des Vertrauens zwischen Arzt, Ärztin und Patientin, Patient. Kann man da sagen, so eine Organisation, so ein Netz bringt die Patienten dann auch dazu, solchen Behandlungspfaden dann zu folgen?
Die Patienten kennen, glaube ich, die Behandlungspfade nicht oder deren Inhalt nicht. Die haben wir ja geschrieben für uns Kollegen sozusagen, eine Vordiagnostik zu liefern und letzten Endes dann schnelleren Termin zu ermöglichen, den Patienten, wenn die Vordiagnostik bereits erfolgt ist, um daraus die Dringlichkeit festlegen zu können. Denn häufig kommt ja aus Laborergebnissen oder Voruntersuchungen der Dringlichkeit für einen weiteren Facharzttermin. Das ist dem Patienten, glaube ich, gar nicht so unbedingt bewusst. Ich rede mit meinen Patienten drüber, zeige dir noch manchmal die Pfade, warum ich sie jetzt gerade dorthin stecke oder erstmal noch zum anderen Fachgebietskollegen, bevor ich ihn jetzt meinetwegen zum Kardiologen schicke oder eine Vordiagnostik mache, dann erkläre ich ihnen das. Das verstehen die Patienten schon. Mhm. Weil ich glaube, so Hausarzt-Patienten-Beziehung ist extrem stabil, ja, und ist von viel Vertrauen geprägt.
Ah ja.
Okay. Und auch je mehr Druck im Kessel ist, wenn ich jetzt wieder eine dünn besiedelte Region mit vielleicht noch ein, zwei Kardiologen anschaue, die wir durchaus auch in der ADA sehen, in Uckermark zum Beispiel, dann ist natürlich die Verbindlichkeit nochmal viele Stufen höher, weil der Facharzt einfach den Zugang noch mehr reglementieren kann, die Vordiagnostik noch härter festlegen kann, um sich nur noch auf die Fälle zu konzentrieren, die er wirklich sehen muss. Und das ist dann abgestuft in jeder Region eben anders. Deswegen ist es wichtig, dass Ärzte sich zusammensetzen.
Von der KV-Ebene wird ja ein bisschen versucht, über die Terminservicestelle auch eine Steuerung zu erreichen. Und das steht ja sogar im Koalitionsvertrag drin, dass das bundesweit eigentlich dann auch so organisiert werden soll. Bisher macht das ja jede KV ein bisschen anders, wenn ich das richtig verfolgt habe. Wie arbeiten Sie da als Netz mit der Terminservicestelle zusammen? Vielleicht Herr Klein?
Ja, also wir waren, das ist jetzt schon 2 Jahre her, die ersten, die das getestet haben, dass die KV Sachsen eben über die F6, F7 den SMET, die strukturierte medizinische Ersteinschätzung in Deutschland durchführt und dann diese an den Arzt schickt. Dr. Flohr war eine der Testpraxen, um so eine Vorinformationspaket zu haben und dann entweder eine Videosprechstunde oder einen Vororttermin einzuleiten. Und so ist es meines Wissens auch geplant jetzt auf deutscher Ebene in Zukunft. Und vielleicht noch, das ergänzt das ganze System dann eben auch nicht nur die Unterscheidung SMET, Klinik, Notfallaufnahme oder akuter ambulanter Patient, sondern eben auch nochmal um eine Art erweiterte Lotsenfunktion. Also ich denke da anhand von Symptomcheckern, die es noch zu entwickeln gilt, die dann auch wirklich qualifiziert arbeiten. Mhm. Und oder eben telefonische Beratung an der F6, F7. Und da haben wir ganz gute Erfahrungen gesammelt mit.
Wie haben Sie das erlebt, Herr Dr. Flohr?
Ja, ich habe damals an dem Piloten teilgenommen, sodass wir sozusagen Patienten gesteuert haben, die dann auch zu unserer Praxis gekommen sind. Ja.
Sind da viele dann auch per Videosprechstunde bei Ihnen gelandet? Oder?
Nein, wir haben meist Telefontermine gemacht, beziehungsweise sind sie dann wirklich vor Ort persönlich gekommen. Das klappt ganz gut. Vor allen Dingen ist es so, wenn manchmal eine Praxis plötzlich akut ausgefallen ist und die Patienten über die 116, 117 angerufen sind, rufen die dann in den umliegenden Praxen an und fragen, ob sie noch einen Patienten schicken können. Das habe ich jetzt in letzter Zeit mehrfach erlebt. Aha. Das klappt gut.
Okay.
Da ist wirklich erstmal für den Notfall der Patient versorgt.
Mhm. Diese Steuerung, die Sie da jetzt vornehmen über die Behandlungspfade und auch über sonstige Absprachen, und zahlt sich das eigentlich in irgendeiner Form auch ökonomisch aus oder ist das eher eine Frage der Entlastung? Sie haben eben was von Selektivverträgen erzählt, vielleicht zuerst Herr Dr. Flohr und dann Herr Klein.
Für uns zahlt es ökonomisch nicht aus, es ist wirklich eine Art Entlastung. Aha. Das ist Patientenbindung, die man auch nicht unterschätzen darf, die wichtig ist auch für uns.
Ja. Okay. Und Herr Klein, vielleicht, was haben Sie da für Selektivverträge mit allen Kassen oder mit einzelnen Kassen? Wie weit sind Sie da gekommen?
Also wir hatten tatsächlich im Jahr 2011 noch zwei Verträge, die das, was jetzt inzwischen über den Hausarztvermittlungsfall abgebildet ist, auch in dem EIV-Vertrag abgebildet haben. Und damals war das natürlich auch ökonomisch sinnvoll. Und damals hatten auch Netze noch nicht so gute Möglichkeiten der Förderung durch die BKV, wobei das sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Ja, also wenn wir jetzt in Thüringen sitzen würden, dann hätten wir jetzt lange Gesichter, weil die Förderung für Netze da überhaupt nicht auskömmlich ist. Und in Sachsen haben wir da eben eine sehr gute von KV-Seiten, sodass wir uns da wirklich auch auf den Part Qualität der Patientenversorgung konzentrieren können und keinen ökonomischen Druck haben. Ich weiß aber von anderen Bundesländern, wo auch heute noch zum Beispiel über das AOK-Quattro-System solche Geschichten abgefragt und auch vergütet werden, wenn es da eben zu kürzeren Wartezeiten, zu schnelleren, indikationsbedingt schnelleren Terminvermittlungen kommt.
Und wie sieht das aus da mit der Förderung der KV ganz konkret? Vielleicht auch für die Kolleginnen und Kollegen in anderen Bundesländern, dass sie das mal vergleichen können?
Also ganz konkret, man wünscht sich ja, dass die Stelle, die ich besetze und eine Büroräumlichkeiten, dass das als Grundlage bezahlt wird für das, was auch gefordert wird von dem KV-System. Wir haben eine KBV-Rahmenvereinbarung in Deutschland, die dann doch schon recht hohe Anforderungen stellt nach Basisstufe, Stufe 1, Stufe 2 gegliedert. Und wenn man das in Stufe 2 alles erfüllen möchte, ich hatte ja vorhin ein Beispiel genannt, die netzeinheitliche Patientenbefragung aller zwei Jahre ist ein kleiner Punkt von vielleicht 120 verschiedenen Punkten, die erfüllt werden müssen, dann braucht man eine ganze Menge Manpower und es gibt eben Bundesländer, wo das quasi gar nicht vergütet wird. Ich schaue jetzt so nördlich von Sachsen und westlich eher und es gibt eben Länder wie Westfalen-Lippe, das gibt in Süddeutschland, also super, super KVen, die das in dem Sinne fördern, dass es auch wirklich auskömmlich ist für die Netze und sie nicht immer von Projekt zu Projekt springen müssen und hoffen, dass sie die nächste Innovationsfunkprojekt zugesagt bekommen, damit sie eben die Geschäftsstelle noch bezahlen können.
Ah, okay. Und wenn wir jetzt so langsam vielleicht zum Schluss kommen, inwiefern machen Modelle, wie Sie sie da mit den Behandlungspfaden entwickelt haben, Schule? Ist das so ein bisschen Usus in Ärztenetzen und Gesundheitsnetzen oder Praxisnetzen? Das ist ja letztlich das Gleiche. Ist das da, also machen das viele Netze so oder hat da jeder seinen eigenen Weg, den er da entwickelt? Wie sehen Sie das?
Ich denke, jedes Netz geht so ein bisschen seinen eigenen Weg, weil es einfach andere geografische oder lokale Gegebenheiten gibt. Das hat mit Arztdichte zu tun, das hat mit Erfahrungswerten zu tun. Netze sind hervorragend für Innovation. Wie gesagt, der Herr Klein hat es schon erwähnt, wir hatten ein Innovationsprojekt Rubin, wo es um ein Lotsenprojekt ging. Ich glaube, das funktioniert in Netzen hervorragend und die Erfahrung können wir sammeln. Wir haben damals auch zusammen mit der AOK Plus als Pflegeheimprojekt als Pilot gefahren, sage ich mal, was dann am Schluss übernommen worden ist, in den Paragraph 119b, also in die Pflegeheimversorgung übernommen wird. Dafür eignen sich Netze hervorragend.
Und es gibt ja jetzt nicht überall Praxisnetze, sondern das sind doch immer noch so Leuchttürme. Und kommen wir vielleicht nochmal zurück an den Ausgangspunkt. Inwieweit kann Politik, Gesundheitspolitik Bedingungen schaffen, dass die Zusammenarbeit zwischen den Kolleginnen und Kollegen über die Sektorengrenzen hinweg natürlich auch, das ist ja bei Ihnen auch schon gewährleistet. Inwieweit kann Politik das über so Anstupser, also das heißt Paragraphen, tatsächlich auch erreichen? Oder ist es am Ende doch das Beste, wenn es aus dem Netz heraus oder aus dem Kollegenkreis heraus organisiert wird? Vielleicht Sie beide, Herr Klein zuerst, Herr Flohr dann.
Ich glaube, das ist wie mit dem Garten, wenn die Erde gut ist, die Bedingungen gut sind, ich hatte gerade die Förderbedingungen angesprochen, ja, dann ist die Voraussetzung geschaffen, dass sowas wie hier in Leipzig entstehen kann. Aber das ist nicht, zwar eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung, denn sie brauchen natürlich immer noch, es ist eine Graswurzelbewegung, ein Ärztenetz, ja, also es wird nie von oben heraus funktionieren, sondern es müssen sich dann lokale Macher finden, wie Herr Dr. Flohr, wie andere in anderen Netzen, die das Ganze vorantreiben. Und da muss ich auch sagen, als Geschäftsführer, Geschäftsstelle bin ich dann operativ ausführende Kraft. Aber die Ziele, die müssen gesetzt werden von ärztlicher Seite und der Wille muss da sein. Und dann klappt das auch.
Mhm. Herr Dr. Flohr?
Ja, ich denke, wir brauchen grobe Rahmenbedingungen und die Feinheiten, die werden wir sozusagen regional klären und versuchen, so best wie möglich optimal zu gestalten. Und man braucht immer in jedem Verein eine große Anzahl von Kämpfern, die innovativ sind und vorangehen wollen und Dinge auch ausprobieren. Weil wir haben auch Misserfolge gehabt, die gehören auch zwangsläufig mit dazu.
Und das muss man dann aushalten.
Das muss man aushalten.
Gut. Ja, dann sind wir gespannt, welche Pfeile die neue Koalition und die neue Gesundheitsministerin hier im Köcher hat. Herr Klein, Herr Dr. Flohr, ich danke Ihnen für den Blick durchs Schlüsselloch auf die Praxis der Patientensteuerung im Praxisnetz Leipzig. Warum in die Ferne schweifen, könnte man fast sagen, das Gute liegt so nah. Es müssen ja nicht immer die ganz großen Konzepte sein, die in Berlin erdacht und über alle drüber gestülpt werden. Wenn sich die Akteure vor Ort zusammensetzen und sich untereinander abstimmen, dann kommt manchmal auch einiges dabei heraus, von dem dann Ärztinnen und Ärzte, aber auch Patientinnen und Patienten profitieren. Ich fand, das war sehr beeindruckend, was ich da von Ihnen gehört habe. Möge das Pflänzchen Leipziger Gesundheitsnetz weiter wachsen und blühen und gedeihen. Alles Gute für Sie.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.